zur Fortsetzung in unserer Serie Gottes großer Plan habe ich eine Quizfrage mitgebracht. Was haben Röntgenstrahlen, Penicillin, Teflon, Gummi und Cornflakes gemeinsam? Ihr dürft dann gerne zu mir kommen, wenn ihr die Antwort gewusst hättet. Nicht nur, dass das Erfindungen sind, die unser Leben verändert haben. Gemeinsam ist ihnen, dass das Erfindungen sind, die durch Zufall gefunden wurden. Stell dir vor, ein Leben ohne Antibiotikum. Man ist gestorben bis ins letzte Jahrhundert hinein an einem einfachen Infekt. Der wichtigste Arzneistoff des 20. Jahrhunderts, entdeckt durch kompletten Zufall. Alexander Helmig fuhr nämlich in die Ferien und vergaß, das Fenster seines Labors zuzumachen. Und als er zurückkam, waren Pilzsporen auf seine Versuchsplatten gewindet worden und haben dort diese Eitererreger überwunden. Oder Mr. Goodyear war am Experimentieren mit Gummi, einem Stoff, der bei Wärme schmolz, bei Kälte brach und es glitt ihm aus der Hand auf die heiße Herdplatte. Und deshalb fahren wir heute Goodyear-Reifen oder was auch immer. Wir haben letzten Sonntag gehört, Gott improvisiert nicht. Er braucht keinen Plan B. Er erfüllt seinen großen Plan Schritt für Schritt und er kommt ganz sicher ans Ziel. Und wenn wir heute den Anfang in den Blick nehmen, so wird eines ganz deutlich, und das ist mein Anliegen, dass das groß wird. Auch Gottes Schöpfung ist kein Experiment. Die Erschaffung des Menschen ist kein Testlauf. Gott erschafft den Menschen genauso, wie er ihn haben will und rüstet ihn mit allem aus, was er braucht, um diese Bestimmung auch zu erfüllen. Und glaubt mir, wir sind so herausgefordert mit der Größe Gottes. Seine Weisheit, seine Allmacht, seine Souveränität. Wir müssen sie immer wieder neu mit der Sicht des Glaubens betrachten, darüber staunen. Warum? Sie übersteigt unsere Vorstellung beim Weitem. Und ohne dass wir es beabsichtigen, ganz von selbst, reduzieren wir Gott immer wieder auf unsere menschliche Erfahrungsebene. Wir machen Gott unbewusst immer wieder klein. Weil wir wollen ihn ja mit unserem Verstand erfassen. Wir wollen ja sein Handeln verstehen. Und der Mensch, wir brauchen ganz viel Demut. Und wir müssen in unserem Denken über Gott immer wieder die Stopptafeln aufstellen und sagen, stopp nicht weiter. Hier will ich demütig vor der Größe Gottes innehalten. Denn Gott ist Gott. Und der Mensch kann ihn unmöglich vermessen. Sagt ihr das immer wieder? Gott ist größer. Ich will ihm vertrauen, auch wenn ich nicht verstehe. Und das tun wir heute. Das tun wir in dieser Serie, wenn wir uns mit Gottes großem Plan beschäftigen. Das Leben vom Anfang her verstehen. Wir bewegen uns heute auf den ersten Seiten der Bibel. Aus freiem Antrieb heraus ruft Gott das Universum ins Dasein. Und als letztes Schöpfungswerk schafft er auch den Menschen. Prophet Jesaja sagt, zu seiner Ehre und als Zeichen von seiner Herrlichkeit. Und wenn wir jetzt unsere Bibel aufschlagen, Seite 1, wir lesen aus 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 26 bis 28. Lasst uns darauf achten, wie hat Gott den Menschen geschaffen und wozu hat Gott den Menschen geschaffen? Hast du gewusst, dass die ersten Seiten der Bibel wie ein Spiegel sind? Wie ein Spiegel. Die ersten Seiten der Bibel sagen mehr über dein Leben als dein Zeugnis, ihr Teenager. Mehr als euer Zeugnis. Stell dir das vor. Und wir lesen miteinander 1. Mose 1, 26 bis 28. Ich lese dann auch noch den Vers 31. Da sprach Gott: Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und als Frau schuf er sie. Und er gab, und Gott setzte sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Vers 31. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Es wurde Abend und Morgen, der sechste Tag. Ist dir aufgefallen? Es sind zwei Aussagen, die in unserem Bibeltext mehrmals wiederholt werden, offensichtlich im Zentrum stehen, offensichtlich das Zentrale sind. Wie ist der Mensch geschaffen? Und das Wort Gottes sagt: im Bild Gottes. Und wozu ist der Mensch geschaffen? Nämlich, um über die übrige Schöpfung zu herrschen, sie in Besitz zu nehmen, sie zu füllen. Und beide Aussagen, wie und wozu, die hängen natürlich zusammen. Im Bild Gottes geschaffen zu sein, ist ja offensichtlich die Voraussetzung, dass der Mensch seine Bestimmung wahrnehmen kann. Aber was meint das? Ja, im zweiten Kapitel der Bibel sehen wir, dass Gott den Menschen aus Materie formt und dann seinen Lebensodem einhaucht. Der Mensch hat neben seinem Körper auch einen Anteil, der nicht aus Material ist, der geistlich ist. Und die Bibel sagt, Gott ist auch Geist. Also meint im Bild Gottes wohl kaum, dass Gott aussieht wie wir. Es geht nicht um Äußeres, sondern Gott hat einen Teil von seinem Wesen in den Menschen hineingelegt. Das zeigt sich ganz deutlich, wenn wir den Menschen mit Tieren vergleichen. Hast du ein Haustier zu Hause? Wir haben Schildkröten. Und wenn ich mich da vergleiche, sehe ich gewisse Unterschiede. Und ich meine jetzt nicht das Aussehen, das habe ich ja schon gesagt. Aber der Mensch hat ein Selbstbewusstsein. Der Mensch kann weitreichende Entscheidungen treffen. Der Mensch hat abstraktes Denken. Und der Mensch kann anbeten. Also unsere Schildkröte, wir sind ja wirklich ein frommer Haushalt. Aber haben noch nichts gesehen von dieser Anbetung. Nein, der Mensch hat etwas vom Wesen Gottes in sich hineingelegt. Und achte darauf, in diesem Schöpfungsbericht, aus der ganzen Schöpfung heraus wird nur der Mensch als Gottes Gegenüber behandelt. Nur mit dem Menschen pflegt Gott diese Art Gemeinschaft, wie sie beschrieben ist. Und nur dem Menschen vertraut Gott eine Aufgabe an, den Tieren nicht, da ist ein Unterschied. Im zweiten Kapitel ist dieser Auftrag wiederholt. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Und das müssen wir schon vor Augen haben. Es steht in 1. Mose 2, Vers 8, dass Gott diesen Garten extra für den Menschen gemacht hat, um ihn dort hineinzusetzen. Gott brachte den Menschen in den Garten Eden. Warum? Er sollte ihn bebauen und bewahren. Dazu hat Gott den Menschen gemacht und dazu hat er ihn ausgerüstet. Gott hat den Menschen dazu geschaffen, dass er seine Schöpfung zu seiner Ehre bebauen und verwalten soll. Das musst du nicht zusammenzucken, wenn du nicht gerne im Garten arbeitest. Ich habe auch so meine traumatischen Erlebnisse in meinem Leben. Ich musste immer die Hecke schneiden und den Rasen mähen. Ohne Ende. Ist immer wieder nachgewachsen. Man kommt nie zum Ziel. Das kennst du selber. Wir müssen nicht zusammenzucken. Denn was war denn dieser Garten? Unsere Bestimmung ist nicht die eines Schwerarbeiters. Dieser Garten, den Gott geschaffen hat, das war ja vor dem Sündenfall alles sehr gut. Es gab kein Unkraut. Es gab keine Schädlinge, die man hätte bekämpfen müssen. Es gab keine Trockenheit, dass man unsäglich gießen müsste. Das kam alles erst nach dem Sündenfall. Vorher war da ein wunderbarer Garten. Und diesen Garten zu verwalten, zu bebauen, war keine Packerei. Gott braucht keine Arbeiter. Er spricht und es wird. Gott schafft eine wunderbare Umgebung und vertraut sie den Menschen an, um sie zu gestalten und zu verwalten. Das ist der Auftrag des Menschen. Zu seiner Ehre. Was will Gott mit dem Menschen? Er will ihm Gutes tun. Ist das nicht überraschend? Gott schafft den Menschen nicht als Arbeiter, sondern um ihm einen Freiraum zu schaffen, um ihm Gutes zu tun. Er schenkt ihm seine Gemeinschaft, er schenkt ihm Freiraum, um sich schöpferisch zu betätigen. Und im Hebräerbrief steht, der Mensch soll in die Ruhe Gottes hineinkommen. Da ist nicht Untätigkeit gemeint. Einige unter uns, wenn sie dann mal in der Hängematte liegen, am Strand, Ruhe nichts zu tun, merken, ich bin gar nicht so ruhig. Ruhe meint nicht nichts tun. Ruhe meint hineinkommen in die Erfüllung all unserer Bedürfnisse. Dann sind wir ruhig. Das ist eine Horrorvorstellung für die Aktiven unter uns, ruhig zu sein. Das ist nicht gemeint. Und das will Gott. Das hat Gott im Garten Eden für den Menschen vorbereitet. Vielleicht ist dir die Predigt von letzten Sonntag noch ein bisschen nachgegangen. Diese Frage, warum lässt Gott das zu? Und schau, Gott braucht keine Statisten, um seinen großen Plan durchzuziehen, ein Welttheater zu vollbringen. Nein. Und diese riesige Spannung, die wir in unserem Leben haben, dass wir Dinge erleben, dass Gott Dinge zulässt, die wir nicht suchen, die wir nicht wollen, die sehr leidvoll sind. Warum lässt Gott das zu? Diese Frage, worauf es letztlich keine Antwort gibt, schau, diese Spannung ist eingebettet in zwei andere Fragen. Und die müssen wir immer zusammenstellen. Was will denn Gott? Und was tut Gott? Was will Gott? Er will uns Ruhe schaffen. Nicht Untätigkeit, Befriedigung. Und klar, jetzt in dieser Welt, so wie sie heute ist, ist das so nicht mehr möglich, wie damals im Paradies. Aber der Tag kommt, wo Jesus seine Ruhe aufrichtet. Um das zu ermöglichen, ist Jesus als Retter und Erlöser auf diese Welt gekommen. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Man könnte auch sagen, in der Welt seid ihr innerlich unruhig. Ich will euch Ruhe schaffen. Ich habe diese Weltzeit überwunden, sagt Jesus. Gott will dem Menschen Gutes tun und er vertraut ihm eine Aufgabe an und gibt ihm entsprechend dieser Aufgabe Ausrüstung. Nehmen wir doch die Gelegenheit wahr und schauen in den Spiegel. Was steht denn da über den Menschen? Es steht, er schuf sie als Mann und Frau. Seid fruchtbar, füllt die Erde. Gott gibt eine ganz besondere Gabe. Das ist etwas aus seinem Wesen, nämlich in Beziehung stehen zu können. Beziehung leben zu können. Hier ist auch enthalten die gute Gabe der Sexualität. Das ist die erste Gabe. Wir haben weitergelesen, bebaut, bewahrt. Gott legt die Gabe der Verwalterschaft in den Menschen hinein. Verantwortungsvoll mit etwas umzugehen, was mir anvertraut ist. Es zu nützen, es weiterzubringen. Und schließlich, das hätte Gott nicht tun müssen, aber er tat es. Er legt die Fähigkeit, etwas zu gestalten, in den Menschen hinein. Die Gabe, sich schöpferisch zu betätigen, gestalten und gleichzeitig, das gefällt mir, gleichzeitig auch das Gestaltete zu genießen. So wie Gott dann sein Schöpfungswerk anschaut und sagt, es ist sehr gut, er hat es genossen. So können wir immer wieder auf das schauen, was wir gestaltet haben und es genießen. Achte mal darauf, wie diese drei Gaben unser Leben prägen. Ich würde sagen, unser Leben ausmachen. Was wäre dein Leben ohne Beziehungen? Wenn du das mal in Gedanken wegschneidest, alles, was mit Beziehung zu tun hat, was bleibt überhaupt übrig? Wir würden sofort sagen, überhaupt kein Leben mehr. Es ist ja nur noch ein Vegetieren. Ja, Gott hat diese Gabe in uns hineingelegt. Beziehung, die wir unterhalten dürfen. Was bliebe aus deinem Leben, wenn du nichts verwalten dürftest? Du keine Zeit hättest, die dir anvertraut wäre, keine Lebensenergie, keine Möglichkeiten, dich zu betätigen. Das wäre ja kein Leben, was würden wir die ganze Zeit noch tun? Und vielleicht kommst du dir nicht so schöpferisch vor, weil du siehst dich nicht als Künstler. Aber was ist denn Kochen anderes als schöpferisch tätig zu sein? Gewürze, Nahrungsmittel so zu gestalten, dass es eine wunderbare Komposition gibt. Oder du dekorierst dein Wohnzimmer. Oder die Teenies, ihr hängt eure Polster auf und malt ein Graffiti an die Wand. Gestalterisch tätig sein. Wir machen gerne Musik. Manche schreiben Gedichte oder ein Tagebuch. Und dann genießen wir das auch, das feine Essen, die gemütliche Atmosphäre, die Musik, die hoffentlich schön tönt. Erkennst du dich? Unser Leben lebt von den Gaben, die Gott uns anvertraut hat. Beziehung, Verwalterschaft und Gestalten und Genießen. Es ist überaus wichtig, das zu wissen, in den Spiegel zu schauen und zu wissen, das sind die entscheidenden Punkte in meinem Leben. All die, die kurz vor der Pension stehen und denken, und dann mache ich nichts mehr. Ja, das hat dir dein Berater sicher schon gesagt, das wird nicht funktionieren, weil der Mensch wird nicht glücklich, er will sich betätigen. Ja, es ist eine steile These, aber ich bin eigentlich überzeugt, dass deshalb der Kommunismus gescheitert ist, weil die Verwalterschaft abgeschafft wird. Man hat nichts mehr Eigenes. Man hat den Menschen alles genommen. Funktioniert nicht. Kann nicht funktionieren. Jugendliche sagen heute, wir sind zusammen in einem Raum, aber jeder ist mit seinem Handy beschäftigt. Wir haben schon Beziehungen, aber es sind alles virtuelle Beziehungen. Ich kann dir eines sagen, das funktioniert nicht. Das befriedigt nicht. Und die Jungs, die lieber Computerspiele spielen und gar nichts mehr anderes daneben mehr brauchen, funktioniert nicht. Denn Gott hat uns so angelegt, dass wir in Beziehungen stehen sollen. Dieser Spiegel ist so wertvoll. Wir erkennen, was uns ausmacht. Und deshalb will ich hier etwas ganz Wichtiges unterstreichen. Der Schöpfungsbericht ist nicht einfach eine Information, die man glauben kann oder nicht glauben kann. Es ist ein Spiegel, in dem wir uns selber erkennen. Wir erkennen die guten, großen Absichten des Schöpfers, seine Größe, sein guter Plan. Und wir erkennen uns selber als Geschöpf, mit unseren Bedürfnissen. Deshalb bin ich ganz stark davon überzeugt, es ist kein Zufall, dass der Schöpfungsbericht der Teil des Wortes Gottes ist, der am stärksten angeschossen ist. Hast du das auch schon gemerkt? Die ganze Evolutionstheorie richtet sich allein gegen den Schöpfungsbericht. Es behauptet, wir können alle Anfänge und Ursprünge erklären ohne Gott. Ich bin froh, dass es heißt Evolutionstheorie. Das ist schon angetönt. Das ist eine Theorie. Und wir dürfen voller Gewissheit sagen, diese Theorie ist falsch. Es ist falsch. Lassen wir uns Gott als Schöpfer nicht nehmen. Denn wir verlieren hier etwas so Zentrales, dass einer ganz genau gewusst hat, was er will und es so umgesetzt hat. Weißt du, was die Evolutionstheorie für den Menschen bedeutet? Er ist ohne Absicht entstanden und vegetiert ohne Ziel vor sich hin. Wie anders zu wissen, da ist ein großer Plan Gottes. Die Bibel hält fest, dass es der Schöpfer genau so gewollt hat. Da betrachtete Gott alles, was er geschaffen hat, und er sah, dass es sehr gut war. Ich würde jetzt hier sehr gerne länger verweilen. Es gäbe vieles zu entdecken in diesem Spiegel über uns. Aber da gibt es eine zweite Realität, die sich über die Schöpfungsordnung hier drüber schiebt. Der Mensch hat einen Bruch herbeigeführt. Ich rede vom Sündenfall. Adam und Eva, die sich einfangen lassen, einlullen. Die Schlange bringt Eva an den Punkt, wo sie der Güte und der Redlichkeit Gottes zu misstrauen beginnt. Am Schluss traut sie mehr dieser Schlange, die sie nicht kennt, als ihrem Schöpfer, der tagtäglich ihr begegnet. Und wir betrachten auch hier nur einen kurzen Ausschnitt. Als Gott dann die Menschen konfrontiert mit dem, was sie gemacht haben, sagt Gott zu Adam: Weil du von der verbotenen Frucht gegessen hast, 1. Mose 3,17, soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich davon ernähren zu können. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen. Dein ganzes Leben lang wirst du im Schweiß deines Angesichts arbeiten müssen. Denn du bist Staub und zu Staub wirst du wieder werden. Der Mensch wird auch sterben. Spüren wir die Tragweite dieses Bruchs, der hier hineinkommt. Seit dem Sündenfall missbraucht der Mensch die ihm geschenkten Fähigkeiten für seine egoistischen Ziele. Es ist ein Bruch, eine Bruchlinie, der durch die ganze Schöpfung geht. So wie das beschrieben ist am Anfang. Da steht eben nichts von Schweiß, von Anstrengung, von Überlebenskampf. Es war ein komplett spannungsloses Dasein. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Spannungslos und ein Freiraum zu gestalten und sich zu betätigen. Und jetzt wird das Überleben zum Kampf. So wird es kennen. Wir kennen heute, kämpfen heute vielleicht nicht, dass wir genug Nahrung haben. Aber bist du auch schon aufgestanden, hast gedacht, heute würde ich lieber im Bett bleiben. Diesen Herausforderungen möchte ich mich heute eigentlich nicht stellen. Ich will nicht in die Schule, ich will nicht zur Arbeit, ich will nicht. Schmerz, Tod, Kampf ums Überleben, das ist die Bruchlinie in der Schöpfung. Es gibt eine Bruchlinie zum Schöpfer, dass die Freundschaft und die Vertrautheit komplett verloren geht. Der Mensch wird aus dem Paradies gejagt, er darf nicht zurück. Und diese Bruchlinie geht bis ins Innerste des Geschöpfs selber. Die ersten Worte, die Adam und Eva sagen nach dem Sündenfall, ist, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Wahnsinn. Diese harmonische Beziehung. Und das Erste ist, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Wir spüren, was da zerbrochen ist. Und das Nächste, was die Bibel berichtet, ist, wie Kain seinen Bruder Abel umbringt. Eine Bruchlinie ins Geschöpf selber. Was da passiert ist, in diesem Moment, als der Mensch sich von Gott loslöst, ja, du kennst es aus deinem eigenen Erleben. Wir spüren das in unserem Alltag. Es ist, als hätte der Mensch mit einer gewaltigen Ladung TNT sich herausgesprengt aus der Verankerung, die er in Gott hatte. Schau mal, versuche den Menschen zu beschreiben, wie er heute ist. Der Mensch, ausgestattet mit der Fähigkeit, in Beziehungen zu stehen. Ich habe es vorhin beschrieben. Und darin auch gesichert und gehalten, weil letztlich Gott ihm jeden Tag nahe seine Liebe hat erleben lassen. Daraus sprengt sich der Mensch heraus. Der Mensch, ausgestattet mit der Fähigkeit zu verwalten und darin letztlich auch gesichert, weil es war kein Kampf ums Dasein, sondern er erlebte tagtäglich die Versorgung Gottes. Daraus hat sich der Mensch herausgesprengt. Ausgestattet mit der Fähigkeit zu gestalten, zu genießen und gesichert, weil dieser Garten extra für ihn angelegt war. Da sprengt sich der Mensch heraus. Und was ist das Ergebnis? Was sieht man, wenn sich der Staub nach dieser gewaltigen Explosion widerlegt? Was sieht man? Genau das, was wir in unserem Leben auch erleben. Schauen wir mal hinein. Mit einem schonungslosen Blick. Was wird aus dieser Gabe, in Beziehung zu stehen? Ich habe einige Stichworte aufgeschrieben. Haschen nach Liebe, Haschen nach Bedeutung, Geltungssucht, Suche nach schnellem Sex, Pornografie, Narzissmus, all das. Diese gute Gabe, was passiert? Sie kippt aus der Balance. Gabe der Verwalterschaft. Was sehen wir, wenn wir in unsere Welt hineinschauen? Wir sehen Materialismus, wir sehen Geiz, wir sehen unersättliche Gier, Ausbeutung von Mensch und Umwelt, rücksichtslos. Wir sehen ein Streben, ein Kämpfen um Macht. Ist das nicht die Menschheitsgeschichte? Aber es ist nicht nur die Geschichte, die weit weg ist. Es ist unser Erleben. Was ist geworden aus dieser wunderbaren Gabe zu gestalten und zu genießen? Gestalten kippt in eine Rastlosigkeit hinein. Ein Mensch, der nicht mehr zur Ruhe kommt. Das Genießen kippt in eine Maßlosigkeit hinein. Viel zu viel. In diesem Zusammenhang Sucht und Abhängigkeit und so weiter. Die guten Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat, die sein Bild widerspiegeln, sind irgendwie aus der Kontrolle geraten. Haben ein Eigenleben entwickelt. Ja, wenn du in dein Leben hineinschaust. Ich meine, einige von uns sind ein bisschen disziplinierter und kontrollierter. Bei ihnen scheint es, die hätten alles im Griff. Bei anderen ist es ein bisschen offensichtlich, dass da Kräfte sind, die sie nicht kontrollieren können. Aber wir sind alle im selben Boot. Es ist nur der Schein, der sich ein bisschen unterscheidet. Man sieht es besser oder weniger gut. Wir sind alle im selben Boot. Der Mensch kämpft um Balance. Ich habe hier diesen Zirkel mitgenommen. Der steht heute für den Menschen. Und du kannst gerne versuchen nachher, den in die Balance zu bringen. Aber wird immer umkippen. So ist der Mensch. Er kippt. Wir hatten zu Hause als Kind eine Waschmaschine. Die stand im unteren WC, so auf einem Novilonboden, wo durch das Gewicht der Waschmaschine schon gewisse Abdrücke hatte. Und so war die Maschine stabil. Das mal so zu sagen. Aber es kam dann immer wieder vor, dass im Schleuderdurchgang, wenn die Wäsche so ein bisschen ungleich verteilt war in der Trommel, kennst du das? Dann begann das zu vibrieren. Ich weiß gar nicht, wieso das heute nicht mehr so ist. Die sind besser gelagert. Früher war das irgendwie eine starre Achse und dann hat das vibriert. Zuweilen so stark, dass die Maschine aus der Verankerung gesprungen ist. Und dann hat sie sich selbstständig gemacht im Badezimmer, bis sie am Schluss gegen die Badewanne krachte. Ein unglaublicher Lärm. Ich merke, ihr habt das Bild vor Augen. Und jetzt, das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Unser Leben ist nicht mehr so schön ausgewuchtet, wie wir es gerne hätten, sondern da ist eine Unwucht in unserem Leben. Wir sind nicht mehr in Balance. Und als Kind weiß ich noch, zuweilen bin ich auf die Maschine raufgesessen, um die irgendwie zu blockieren. Man kann diese Kräfte nicht kontrollieren. Das ist der Mensch. Das ist der Mensch. Das Leben vom Anfang an verstehen, das ist unser Thema. Was entdecken wir? Gott hat gute Fähigkeiten in uns angelegt. Aber durch den Sündenfall ist in unser Leben eine Unwucht in unser Leben hineingekommen, dass wir die Balance nicht mehr finden. Können wir uns das eingestehen, dass das unser Leben ist? Dass wir in allen Bereichen Beziehung, Verwalterschaft, Gestalten und Genießen zutiefst herausgefordert sind, nicht irgendwie in ein Extrem hineinzukommen, in etwas, was Gott so nicht gewollt hat. Was nun? Was nun? Wir könnten fragen, warum hat Gott den Sündenfall zugelassen? Warum hat er das nicht verhindert? Das ist die falsche Frage. Gott hat Adam und Eva Freiheit und Verantwortung anvertraut und sie haben diese Verantwortung missbraucht. Okay, da sind wir heute. Ich bin so froh, dass Gott einen Plan der Wiederherstellung hat. Es gibt einen Plan der Wiederherstellung. Wir lesen das hier, genau am gleichen Ort, wo das Unheil angekündigt wird, lesen wir auch Folgendes. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir, das sagt Gott zur Schlange, und der Frau, und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Gott hat einen Plan, um den Menschen zurückzuführen in seine Bestimmung. Das geschieht, wenn Jesus Christus die Herrschaft über unser Leben übernehmen kann. Schau, im Erlösungswerk geht es nicht einfach, dass mir und dir die Sünden vergeben sind. Und jetzt ist ja alles wieder gut. Der große Plan Gottes geht viel, viel weiter. Gott will Wiederherstellung. Warum ist diese Unwucht in unserem Leben? Es steht hier im Bibelvers, weil da das Satanische, das hier angesprochen wird, in seine Ferse beißen, das erleben wir, dieser Kampf auf unser Leben, der tagtäglich stattfindet. Aber es ist schon cool zu sehen, der Kampf ist ungleich. Die Schlange kann in die Ferse beißen. Aber es kommt einer, der wird Satan den Kopf zertreten. Das ist Jesus Christus. In seinem Sterben, in seiner Auferstehung hat er diese Kraft, diese missbrauchte Kräfte überwunden. Wenn wir in unserem Leben diese Unwucht spüren, ich bin nicht in der Balance, ich kippe hier. Jesus will uns neu verankern in ihm. Es geht darum, ihm die Herrschaft zu übergeben. Das heißt ganz konkret, Jesus, ich will zu deiner Ehre leben. Zurückkommen in die Bestimmung, die Gott den Menschen gegeben hat. Zu deiner Ehre leben. Und dazu brauchen wir die Gebote Gottes. Denn sie zeigen uns, was das bedeutet, zu seiner Ehre zu leben. Jesus die Herrschaft zu übergeben heißt, Jesus, die Gaben, die du bei der Schöpfung in den Menschen hineingelegt hast, ich will sie einsetzen zu deiner Ehre. Beziehungen, echt leben, aufrichtig leben, das Fernhalten von Pornografie und so weiter. Aus dem Erleben heraus, so wie es Adam und Eva erlebt haben im Garten, Gott liebt mich. Ich muss dieses Bedürfnis nach Liebe nicht selber stillen, sondern Gott liebt mich. Verwalterschaft, meine Zeit, mein Geld, meine Ressourcen zu seiner Ehre einsetzen. Nicht gierig, nicht geizig, nicht ausbeutend, weil ich gewiss sein darf, da ist ein Gott, der mich versorgt. Das heißt zu seiner Ehre Verwalter sein. Und gestalten und genießen, nicht rastlos. Wir können es uns leisten, den Sonntag zu begehen als einen Tag, wo wir Gott begegnen und diese Beziehungen pflegen, die Gott als Wichtiges in unser Leben hineingestellt hat. Wir können es uns leisten. Wir müssen nicht maßlos genießen, weil das, was ich tue, erarbeite, gestalte und das, was ich genieße, es soll zur Ehre Gottes sein. Das heißt, verankert zu sein in Jesus. Das heißt, Jesus, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Geben wir uns doch nicht damit zufrieden, dass wir sagen, meine Sünden sind mir vergeben. Gott will mehr. Gott will mehr in deinem Leben. Gottes großer Plan ist, den Bruch, der den Menschen herbeigeführt hat, die Instabilität zu heilen. Wie wird dieser Kreisel stabil? Was würdest du sagen? Wenn er sich antreiben lässt. Wenn wir Gott zulassen, dass er im Mittelpunkt unseres Lebens als Achse uns antreibt, wird unser Leben stabil. Gottes großer Plan, den Bruch, den der Mensch herbeigeführt hat, zu heilen. Und auch du bist Teil von Gottes Plan. Wir haben es gehört im Clip zum Einstieg. Gott will unser Leben in diese Ruhe und in dieses Gleichgewicht hineinführen. Ich habe auch einen Clip mitgebracht. Du kannst ihn starten, Tom. Wir sehen da von einem Kreisel. Und es soll ein Bild sein für unser Leben. Für die Stabilität, die Gott uns schenken will. Ja, das lautet noch ein bisschen, kein Problem. Ich habe ein Gebet empfunden. Wir sehen gleich, wie dieser Kreisel aufgezogen wird. Das ist das, was Gott in deinem Leben tun will. Siehst du die Stabilität? Der Kreisel, der vorher nicht stehen konnte, ist jetzt absolut stabil. Das kann dein Leben sein. Das soll dein Leben sein. Das ist unsere Berufung. Das tut Gott in unserem Leben, wenn er die Herrschaft übernehmen darf. Ja, die Werbung blenden wir aus. Wir sehen unser Leben hier. Stabilisiert von Gott im Zentrum unseres Lebens. Lass uns doch aufstehen, miteinander beten. Du bist eingeladen, dich auszustrecken nach Gott, der das Zentrum deines Lebens ausfüllen will. Du darfst Jesus heute sagen, Jesus, ich bin darauf angewiesen, dass du mich stabilisierst. Vielleicht kennst du das in deinem Leben ganz deutlich, wie diese Kräfte dich immer wieder in den Griff bekommen. Wir dürfen Jesus Raum geben. Ich sage auch gar nicht, dass dann ab heute Nachmittag alles easy ist, überhaupt nicht. Aber dass die Hilfe und die Kraft Gottes in unser Leben hineinkommt. Geben wir uns nicht zufrieden, dass Jesus uns vergeben hat. Geben wir ihm die Herrschaft über unser Leben. Wir beten, Jesus, ich danke dir, dass wir in den Spiegel schauen dürfen. Danke für das Gute, was wir sehen, was du für den Menschen angelegt hast. Ein Raum, um sich zu betätigen, mit wunderbaren Gaben. Und Jesus, wir leben in der Realität nachher. Wir erleben in unserem Leben diese Gefallenheit. Wir erleben diese Kräfte, die sich selbstständig gemacht haben. Danke, Jesus, dass dein großer Plan weiterreicht. Als bis zum Sündenfall und du dann gesagt hättest, okay, ihr habt nicht gewollt, selber schuld. Sondern dein Plan stand bereit. Der Erlöser war schon ausersehen. Jesus, dein Auftrag war schon formuliert und du bist auf diese Welt gekommen. Du bist am Kreuz gestorben. Du bist auferstanden. Und du stellst uns wieder her. Ich danke dir, Jesus. Ich möchte dich bitten, wenn du merkst, das ist der Bereich in meinem Leben, wo ich immer wieder die Balance verliere. Komm jetzt zu Jesus. Bekenne auch Schuld, aber vor allem lade ihn ein. Lade ihn ein, dir zu dienen. Preise dich, Jesus. Wir wollen einen Moment im Gebet sein, einfach auch offen für das Reden des Heiligen Geistes. Er soll uns immer wieder Einblick in unser Leben zeigen. Du darfst auch gerne dieses Lied mitsingen. Das heißt, jeder Mensch braucht Errettung. Deshalb muss sich keiner schämen heute Morgen. Wir sind alle im gleichen Boot. Und wir preisen diesen Retter und beten ihn an.